Wieder versammelten sich viele Leute bei ihm und er lehrte sie, wie er es gewohnt war. Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Er antwortete ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Jesus entgegnete ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat er euch dieses Gebot gegeben. Am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Zu Hause befragten ihn die Jünger noch einmal darüber. Er antwortete ihnen, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Da brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran, denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich staune immer wieder, mit welcher Liebe du Menschen begegnest. Du bist auf dem Weg hinauf nach Jerusalem, um bald zu sterben. Und du kümmerst dich hier um Frauen, die aus der Ehe entlassen werden. Du kümmerst dich um Kinder, die gar nichts zählen. Herr, wie bist du einfach voll Liebe. Wir möchten dich bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen aufschließt und dass wir wirklich dir begegnen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Wir sind im Markus-Evangelium. Jesus hat bereits seinen Tod angekündigt. Es ist den Jüngern klar, um was es geht. Und auf diesem Weg, auch wir sind ja gerade auf dem Weg kurz vor Ostern, hat er diese Begegnungen. Ihm wird eine Falle gestellt, sie möchten ihn reinlegen. Aber er denkt gar nicht an sich, sondern er nimmt sich Frauen an, die einfach aus der Ehe entlassen wurden, weggeschickt wurden und die eigentlich keine Rechte hatten. Und er nimmt sich nicht nur Frauen an bezüglich Scheidung, ist euch vielleicht aufgefallen. Zuerst war nur von seine Frau entlassen die Rede. Und im zweiten Teil des Textes dreht Jesus das aber auch nochmal um. Wenn eine Frau ihren Mann entlässt, absoluter sozialer Sprengstoff. Jesus hat Frauen so aufgewertet. Und dann geht es um Kinder. Kinder haben wenig gezählt. Das haben ja auch die Jünger so empfunden. Warum sollst du dich, Jesus, mit Kindern abgeben? Und er nimmt so ein Kind und stellt es ihnen als Vorbild hin. Das ist unser Herr Jesus. Einfach so ganz den Menschen zugeneigt und vor allem den Menschen, die unterdrückt werden. Es ist eine Situation im Leben Jesu und aus dieser Situation heraus möchte ich gerne den ersten Teil, die Sache mit der Ehescheidung und mit der Ehe, mit uns heute Morgen betrachten. Ein erster Punkt, eine Fangfrage. Wie bringen wir Jesus zu Fall? Also die hier zu ihm kommen, die Frommen, haben alles andere nur keine guten Absichten. Von dort brach Jesus auf und kam nach Judäa und in das Gebiet jenseits des Jordan. Wieder versammelten sich viele Leute bei ihm und er lehrte sie, wie er es gewohnt war. Da kamen Pharisäer zu ihm und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Eine Situation bei Jesus, wo es nicht darum geht, dass er an sich über Ehe oder über Ehescheidung lehren würde. Das war an der Stelle gar nicht sein Thema. Aber sie kommen zu ihm und wollen ihn aufs Kreuz legen. Deshalb können wir aus diesem Text auch nicht eine umfassende Ehegesetzgebung erwarten. Ich weiß nicht, was ihr erwartet bei dem Text. Ich habe über diesen Text schon sehr oft gelehrt, weil er einer der wenigen Texte ist, die zu diesem Thema Ehescheidung etwas sagen. Aber er sagt gar nicht so viel über Scheidung. Er sagt sehr viel über Ehe. Und diese Spur möchte ich heute Morgen verfolgen. Sie stellen ihm eine Falle. Erste Falle, es geht um das Leben Jesu. Es geht um das Leben Jesu. Jesus ist hier Richtung Judäa und dann in das Gebiet jenseits des Jordan. Das ist Perea. Das ist das Gebiet, wo auch, so wie in Galiläa, wo Jesus zu Hause ist, sein Landesfürst Herodes Antipas herrscht. Kennt ihr Herodes Antipas? Sein ziemlich übler Herrscher. Gehen wir im Markus-Evangelium einige Kapitel zurück, Markus 6. Da heißt es, Herodes Antipas hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh Johannes das nicht und wollte ihn töten lassen. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, wie die Geschichte weitergeht. Der Kopf von Johannes, dem Täufer, kommt runter, weil diese Frau des Herodes Antipas, die vorher die Frau seines Bruders war, ihn mit glühendem Hass verfolgt hat und dann seinen Kopf fordert. Das ist die Situation. Und da wird nun diese Frage gestellt, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Stell dir vor, der Herrscher hat genau das gerade praktiziert. Er nimmt sich die Frau seines Bruders und der Johannes hat dazu Stellung bezogen und hat seinen Kopf verloren, sein Leben verloren. Und jetzt stellt man Jesus die gleiche Frage und jeder weiß, um was es geht. Für uns heute ist das eine fremde Situation. Aber wenn man uns heute eine Frage stellen würde zu unserem vergangenen Bundespräsidenten, Herrn Wulff, und das wäre der Zusammenhang, jeder von uns wüsste sofort, um was es geht. So auch hier. Die Pharisäer kommen ganz bewusst und stellen eine Frage, wo Jesus einfach, ganz stark in Schwierigkeiten kommt. Was soll ich jetzt antworten? Es ist einmal diese Situation, es ist aber auch eine religiöse Falle, eine religiöse. Da ist ein Rabbi, ein jüdischer Rabbi, der uns mit Vollmacht lehrt und alle laufen ihm nach und die hören jetzt gar nicht mehr auf uns, Pharisäer. Eben hatten wir noch so einen schönen Einfluss auf unser Volk und jetzt kommt er und lehrt mit Vollmacht. Jetzt stellen wir ihm eine religiöse Falle. Darf ein Mann seine Frau entlassen? Weil bei uns lehrt der eine Rabbi, du darfst deine Frau nicht entlassen. Scheidung ist absolut verboten. Das war die Schule des Schamai. Und da gibt es aber auch die Schule des Rabbi Hillel, die sagen, das ist kein Problem, deine Frau zu entlassen. Wenn dir eine andere besser gefällt, dann entlass doch deine Frau. wenn sie die Suppe anbrennen lässt. Ich karikiere jetzt nicht. Das ist wörtliches Zitat aus der damaligen Zeit. Zwei theologische Schulen zum Thema Ehescheidung, die ganz, ganz weit auseinandergehen. Und jetzt steht Jesus irgendwo dazwischen. Wie willst du das zusammenbringen? Das ist so eine Situation wie heute. Du hast manchmal bei einem umstrittenen Thema zwei Meinungen, die gehen so weit auseinander und du wirst gefragt, ja, sag mal was dazu. Und egal wie du es machst, es ist ganz sicher falsch. Das ist die Situation. Je nachdem, wie Jesus antwortet, er droht sein Leben zu verlieren, wenn er irgendwie versucht, Stellung zu nehmen zu dem, was Herodes Antipas gemacht hat. Und er wird ganz sicher auf religiöses Glatteis geführt. Wie reagiert Jesus? Er stellt eine Gegenfrage. Gegenfrage, was sagt eigentlich Mose dazu? Was sagt Mose dazu? Er antwortet ihnen, was hat euch Mose vorgeschrieben? Das ist doch wirklich klug, oder? Er fragt nicht, was sagt Rabbi Hillel, was sagt Rabbi Shammai, was hat Herodes denn gemacht? Er geht auch nicht drauf ein, Mensch, ihr wollt mich aber ganz böse hier aufs Glatteis führen. Nein, er beruft sich auf die Autorität schlechthin, auf die fünf Bücher Mose. Was hat Mose dazu gesagt? Auch daraus können wir wirklich etwas lernen. Immer wieder kommen Menschen zu einem mit Lebensfragen. Und nicht nur andere kommen zu mir, auch ich selbst habe doch oft Fragen. Soll ich das tun oder das lassen? Was ist eigentlich richtig? Und wie schnell bin ich dabei, menschlichen Ratschlag zu geben? Ich habe ja so viel Lebenserfahrung, oder? Ich habe tatsächlich schon viel gehört. Ganz im Ernst. Auch ihr habt schon vieles gehört und erlebt und man gewinnt ja auch eine gewisse Form von Erfahrung und Weisheit und könnte ganz gut antworten. Aber all das zählt nicht so viel wie das, was aus der Bibel als Antwort da ist. Und deshalb auch, wenn Menschen zu euch kommen und stellen die Frage, was soll ich denn tun? Wo finde ich Trost? Wo finde ich Hilfe? Sie finden sie nicht bei mir, sondern sie finden sie im Wort Gottes. Und diese Gegenfrage, jetzt hast du mir dein Problem geschildert, was sagt denn eigentlich Gott dazu? Die ist so hilfreich. An die richtige Quelle die Menschen führen. Genau das hat Jesus auch vor. Er möchte gar nicht sie jetzt seinerseits aufs Glatteis führen, sondern er möchte sie zum wunderbaren Wort Gottes führen, dass sie erkennen, was dort über Ehe steht. Jetzt müssten sie doch eigentlich was über Ehe sagen. Vers 4. Sie sagten, Mose hat erlaubt, eine Scheidungsurkunde auszustellen und die Frau aus der Ehe zu entlassen. Mose hat es ja erlaubt. Sie zitieren hier aus dem 5. Buch Mose, wenn ein Mann eine Frau geheiratet hat und ihr Ehemann geworden ist, sie ihm dann aber nicht gefällt, weil er an ihr etwas Anstößiges entdeckt, wenn er ihr dann eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt, wenn sie sein Haus dann verlässt, hingeht und die Frau eines anderen Mannes wird, wenn auch der andere Mann sie nicht mehr liebt, ihr eine Scheidungsurkunde ausstellt, sie ihr übergibt und sie aus seinem Haus fortschickt und so weiter. Ist das die Antwort auf die Situation? Da wird im Detail geregelt, was passiert, wenn du eine Frau entlässt. Dann sollst du eine Scheidungsurkunde geben, damit diese Frau rechtlich abgesichert ist. Denn offenbar wurde sonst praktiziert, ich schicke die Frau einfach weg und sie ist in einem rechtsfreien Raum. Das haben wir heute noch in manchen Ländern, dass Frauen in einem rechtsfreien Raum leben. Es gibt sie eigentlich nicht. Sie werden aus der Ehe entlassen. Und sie haben eigentlich keine Chance, keine Chance. Das ist das, was Mose bereits geregelt hat. Wenn die Frau schon entlassen wird, dann braucht sie aber auch eine Absicherung, dass sie rechtlich eine Stellung hat. Der Mose regelt hier in keiner Weise Ehe oder Ehescheidung selbst. Es geht nicht darauf ein, rein diese rechtliche Absicherung der Frau ist hier geregelt. Also die Pharisäer waren schon klug. Die versuchen so durchs Hintertürchen nochmal rauszukommen. Ich bin froh, dass Mose so eine Regelung getroffen hat. Was würde das bedeuten, wenn es eine Frau praktisch gar nicht mehr gibt, nachdem sie von ihrem Mann entlassen oder verstoßen worden ist, wenn sie keine Chance mehr hätte? Mose regelt hier unser Chaos. Das ist doch so oft im Wort Gottes, dass wir eigentlich wirklich auch heute ein Chaos haben in unseren Beziehungen, in unserem Rechtssystem und so weiter und so fort. Und Mose regelt es. Gott regelt es. Ich bin froh, dass er uns nicht dem Chaos überlässt. Ja, Mose hat euch das zwar erlaubt, aber das war ein Zugeständnis an eure Hartherzigkeit. Das ist ein wunderbarer Vers, aber ein harter Vers. Jesus entgegnet ihnen, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch dieses Gebot gegeben. Sprich, das ist sowas wie eine Notordnung. Weil eure Herzen, und in dem Moment spricht er die Männer an, die hier das Sagen haben, weil eure Herzen so hart sind, dass ihr eure Frauen einfach wegschickt, weil eure Herzen so hart sind, dass ihr das Geschenk, das Gott euch macht in Form eurer Frau, einfach aus der Ehe rausstößt. Deshalb hat Mose das mit der Urkunde, der Scheidungsurkunde erlaubt. Er hat nicht Scheidung an sich erlaubt. Er ordnet nur euer Chaos. Ist doch oft so, dass Gott die Menschen nicht zwingt, seine Gebote zu halten. Er hat uns viele gute Gebote gegeben. Wir haben nun die Verantwortung, sie zu halten. Aber was richten wir Menschen dann an? Warum? Die Antwort steht hier, weil unser Herz oft wie ein Stein ist. Wir haben vorhin in der Textlesung gehört, Mann und Frau sind eigentlich ein Fleisch miteinander verbunden und man hasst doch sein eigenes Fleisch nicht, sich selbst nicht, man liebt es doch. Ja, aber da ist dieses harte Herz und dann kommt es zu so etwas. Unsere Hartherzigkeit richtet so viel Elend an und Gott in seiner Liebe macht eine Notordnung, um das Chaos irgendwo noch einzudämmen. Noch ein Punkt ist mir hier aufgefallen. Was für eine Antwort hat denn Jesus eigentlich im Sinn gehabt? Er beruft sich auf Mose, der Text geht weiter. Jesus geht an den Anfang der Bibel, das, was Gott über Ehe sagt, und sie sofort Scheidungsurkunde. Also das hat Jesus nicht im Sinn gehabt. Er hat gewusst, wie sie reagieren werden. Das ist sehr, sehr überführend, wo du bei einem ganz, ganz wichtigen Thema plötzlich irgendwo hinspringst und ganz am Rande des Themas bist. Kennt ihr das? Geht mir als auch so. Manchmal, man sagt ja, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich sehe nur noch irgendwelche kleinen Details und ich sehe gar nicht mehr das Große in der Bibel. Ich verliere den Blick auf Gott und bin dann irgendwo an einem Randthema in der Bibel und es beschäftigt mich so, dieses Randthema, und das Eigentliche sehe ich nicht mehr. Bei ihnen ist es ja auch noch eine bestimmte Absicht, dass sie dahin springen. Sie wollen gar nicht das sehen, was Gott sich vorstellt bezüglich Ehe. Denn Gott stellt sich das völlig anders vor. Jesus sagt hier, am Anfang der Schöpfung aber hat Gott sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Hier hält sich Jesus nicht lange auf, das zu beschreiben, was schief läuft, was krumm ist, sondern er hält das, was gerade ist, daneben. So hat sich Gott Ehe ursprünglich vorgestellt. Das hat er bereits ganz am Anfang der Bibel. Das hat er bereits vor dem Sündenfall als eine Schöpfungsordnung, so nennt man das, festgelegt. Schon bei der Schöpfung hat Gott Ehe gestiftet. Ein guter Gedanke Gottes. Und was Jesus damit natürlich auch sagen will, das ist der gute Gedanke Gottes. Was macht ihr eigentlich daraus? Was macht ihr daraus? Aber ich will jetzt auch nicht stehen bleiben bei dem zu beschreiben, was krumm und schief ist, sondern ich finde diese Verse ganz, ganz wunderbar. Gott hält etwas sehr Gutes bereit. Ehe. Jesus zitiert hier aus Genesis 1 den Vers 27. Gott schuf den Menschen als sein Bild. Zum Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wenn du einen Menschen anschaust, siehst du etwas von Gott. Von Gott. Hast du heute Morgen schon in den Spiegel geschaut? Ich hoffe es also. Jeder hat wahrscheinlich schon in den Spiegel geschaut. Eigentlich sehen wir etwas von Gott. Vielleicht fühlen wir uns heute Morgen nicht ganz so. Weil diese Gottesebenbildlichkeit ja auch sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Aber bei seinen Kindern, sagt uns Jesus zu, stellt er diese Gottesebenbildlichkeit mehr und mehr wieder her. Menschen zum Bild Gottes geschaffen und Jesus will uns genau zu diesem Bild wiederherstellen. Aber das nicht nur als Einzelne, sondern hier geht es darum, dass Mann und Frau in der Ehe etwas von Gott widerspiegeln. Das ist Ehe. Wenn Mann und Frau miteinander wirklich eine Ehe führen, kann man etwas lernen, das haben wir in der Textlesung gehört, von Christus und seiner Gemeinde. Bräutigam und Braut, diese ganzen Bilder. Hier ist nicht nur davon die Rede, dass der Mann Gottes Ebenbild ist, sondern Mann und Frau sind Gottes Ebenbild. Auch das für Thema Ehe eine ganz, ganz wichtige Aussage. Ich hatte einen Mitstudenten vor Jahren im Studium, der war der Ansicht, dass er als Mann wesentlich stärker Gottes Ebenbild ist als seine Frau. Zuerst habe ich gedacht, der nimmt mich auf den Arm. Wir haben dann darüber diskutiert, kein Witz, ich karikiere heute nicht, heute Morgen. Wir haben darüber diskutiert, ob sich Windelwechseln mit der stärkeren Gottesebenbildlichkeit des Mannes überhaupt verträgt. Der Mann ist heute übrigens Pastor in der Gemeinde, nicht hier in Bonn. Tja, ist der Mann stärker Gottes Ebenbild als die Frau? Ich bin sehr, sehr froh, dass hier steht. In dem Zusammenhang, Gott schuf den Menschen zu seinem Bild. Er schuf sie als Mann und Frau und damit ist gemeint, als Mann und Frau nach seinem Bild. Wir stellen gemeinsam Mann und Frau Gottes Bild da. Das ist auch so eine Aufwertung der Frau in der damaligen Zeit, und ich glaube, das ist immer noch bis heute eine Aufwertung der Frau. Jesus weist darauf hin, dass eine Frau vor Gott genauso viel zählt wie ein Mann. Ist für uns selbstverständlich geworden, würde man sagen. Wenn ich aber eben an meinen lieben Mitstudenten denke, ganz so selbstverständlich scheint es doch nicht zu sein. Ja, Mann und Frau, gerade auch in ihrem Anderssein, beide Gottes Ebenbild. Das ist für die Ehe so anreichernd, anregend und am Anfang so faszinierend, oder? Und mit der Zeit, da wird es dann spannend. Und manchmal wird es schwierig. Gerade auch den anderen in seinem Anderssein. Und zwar in seinem Anderssein, wo er auch Gottes Ebenbild widerspiegelt. In diesem Anderssein annehmen zu können als Geschenk Gottes, ist ein großes Geheimnis einer Ehe. Jesus sagt hier, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Also wir haben hier tatsächlich Grundlagen von einer Ehe. Der Vers wird häufig so verstanden, okay, der Mann zieht halt zu Hause aus. Auch das kann heute noch sehr, sehr hilfreich sein, wenn das junge Ehepaar nicht gerade bei seiner Mama zu Hause wohnt. Ich muss jetzt gucken, dass ich mich nicht in dem Thema verliere. Damals sind Männer nicht zu Hause ausgezogen, sondern der Mann ist tatsächlich im Hause seines Vaters geblieben und hat seine Braut abgeholt und hat sie heimgeholt, sagt die Bibel. Ein Bild, das häufig verwendet wird. Sprich, die junge Dame musste ihr Elternhaus verlassen und in das Haus der Schwiegereltern kommen, das Haus ihres Mannes kommen. Hier steht aber, der Mann wird Vater und Mutter verlassen. Sprich, das ist übertragen gemeint. Nicht einfach, dass der Mann geht, sondern dass du dich innerlich löst. Bisher war das Wichtigste im Leben des Mannes, gilt genauso für die Frau, die Eltern. In der damaligen Zeit war sogar der Vater Herr über Leben und Tod. Bisher war das Wichtigste die Eltern. Und jetzt ist das Wichtigste meine Frau. Vor kurzem hat mich eine junge Frau in der Türkei gefragt, Thomas, wen hast du lieber? Zu wem hast du eine engere Verbindung? Zu deinen Eltern oder zu deiner Frau? Sie kennt sogar meine Frau, also sie weiß auch, wie wir zusammen sind. Warum hat sie die Frage gestellt? Weil das in der türkischen Kultur echt ein Problem ist. Sie hat ein ganz tolles Elternhaus, die junge Dame. Sie ist jetzt seit einigen Jahren verheiratet. Und sich dann zu lösen von den Eltern, und der Mann ist menschlich die Nummer eins im Leben, ist für die Kultur schwierig. Ist aber doch nicht nur bei Türken manches Mal ein Problem, oder? Kann doch auch bei uns sein, dass Mann oder Frau viel stärker auf die Eltern hören als auf den Ehepartner. Haben wir auch leidvoll in unserer Familie erlebt und Ehen kommen dann ganz böse in Schieflage oder scheitern dran. Das ist eine ganz, ganz tiefe Weisheit. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Eine wirkliche Verbindung und Einheit. Die engste Einheit, die es an sich auf Erden gibt. Das ist noch enger als eine Mutter-Kind-Beziehung. Noch enger Mann und Frau. Ich glaube, da rede ich auch wieder von einer Kunst, oder? Ich habe eben von Anderssein geredet. Und jetzt verheißt Gott eine Einheit. Das ist etwas, woran man lebenslang arbeiten muss. Aber ich sage auch, arbeiten darf. Ich finde das auch wunderschön, das zu erleben. Es ist nicht immer so leicht, aber es ist sehr, sehr schön. Ich möchte noch eine Stelle aus der Genesis dazu nehmen, die Jesus jetzt hier nicht direkt erwähnt, aber die er meines Erachtens auch im Blick hat. In Genesis 2, Vers 18 heißt es, dann sprach Gott der Herr, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Auch ganz bekannte Verse. Zwei Stichworte, eine Hilfe. Liebe Männer, also ich bin auch einer, kann es sein, dass wir hilfsbedürftig und ergänzungsbedürftig sind? Das Wort Hilfe, das hier steht, wird normalerweise nicht ausschließlich, aber in den allermeisten Verwendungen für Gott verwendet. Er ist meine Hilfe. Psalmen kommt es immer wieder vor. Und genau dieses Wort wird hier verwendet für die Hilfe, die meine Frau mir sein soll und kann. Was für eine Aufwertung für eine Frau, aber auch was für ein Zurechtrücken von mir als Mann. Ich bin offenbar nicht vollkommen. Liebe Männer, haben wir uns schon mal als nicht ergänzungsbedürftig gefühlt? Ich fürchte schon. Wunderbarer Vers, wo man sieht, was für eine wunderbare Gabe Gottes ist es, wenn man eine Ehefrau hier bekommt. Das zweite Stichwort hier im Vers, eine Hilfe, die ihm entspricht. Man könnte auch übersetzen, ein Gegenüber. Ein Gegenüber. Hier steht im Hebräischen ein Wort, dieses Gegenüber, das kommt von mitteilen. Mitteilen. Wenn ich das wörtlich wiedergebe, heißt das, jemand, dem du dich mitteilst und der sich dir mitteilt. Der Mensch ist auf Kommunikation angelegt, übrigens auch der Mann. Manches Mal ein Riesenproblem in Ehen. Laut Statistik hat ein Mann angeblich nur 6.000 oder 7.000 Wörter am Tag. Und wenn er abends von der Arbeit nach Hause kommt, sind diese 6.000 bis 7.000 aufgebraucht. Die Frau hat 20.000 Wörter am Tag. In Klammer, meine Frau behauptet, bei uns sei das umgekehrt, aber das ist ein Gerücht. Die Frau hat 20.000 Wörter am Tag. Und vielleicht war sie den Tag allein mit den Kindern zu Hause, so diese Halbhohn, und mit denen man sich nicht ganz so austauschen kann. Und sie hat jetzt noch ganz viele von diesen 20.000 Wörtern übrig. Ich wäre froh, wenn ich jetzt wenigstens karikieren würde. Aber das kann ein Riesenproblem sein. Gott hat Mann und Frau auf Kommunikation angelegt. Und wenn die Frau das nicht loswerden kann, weil der Mann einfach nicht zuhört oder nicht zuhören will oder sie auch nicht ernst nimmt, dann wird die Frau verkümmern. Und wenn der Mann nicht lernt, sofern er es nicht kann, zu kommunizieren, dann wird er verkümmern. Gott hat uns aufeinander angelegt. Und dazu hat er dieses wunderbare Geschenk der Ehe gegeben. Das ist das, was Jesus hier dieser Falle und diesem schrecklichen Thema Ehescheidung entgegenstellt. Jetzt versteht man den nächsten und letzten Punkt besser. Gott will keine Scheidung. Gott will keine Scheidung. Die Jünger hat es offenbar bewegt, was er da sagt. Und deshalb befragen sie ihn zu Hause, also als sie allein mit Jesus sind, noch einmal darüber. Jesus antwortet, wer seine Frau aus der Ehe entlässt und eine andere heiratet, begeht ihr gegenüber Ehebruch. Auch eine Frau begeht Ehebruch, wenn sie ihren Mann aus der Ehe entlässt und einen anderen heiratet. Gott will nicht, wie euer Landesfürst, Herodes sich verhalten hat. Das noch dazu als eine Person des öffentlichen Lebens, als ein Vorbild. Gott will auch nicht, was eure Rabbiner sagen, die diese Sache mit Ehe irgendwie regeln, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt, sondern Gott hat dieses Geschenk Ehe euch gegeben und er möchte, dass ihr das lebt. Gott möchte, dass das geschieht, was in Epheser 5 ab Vers 31 steht. Darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein tiefes Geheimnis, ich beziehe es auf Christus und auf seine Gemeinde. Was euch angeht, so liebe jeder von euch seine Frau wie sich selbst, die Frau aber ehre den Mann. Das ist die Botschaft Jesu, mitten in dieses Chaos hinein. So ist Jesus hier nicht auf dieses große und schwere Thema Ehescheidung im Detail eingegangen, sondern er betont, was eigentlich Ehe ist. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, du bist so ein großer Gott und es ist faszinierend zu sehen, wie du dieser bösen Falle, die sie dir hier gestellt haben, entgehst und wir auch noch etwas daraus lernen können. Du sagst, du hast Ehe gestiftet, du hast uns ein Geschenk gegeben, woran wir arbeiten. Dank sei dir für dieses Geschenk. Du weißt aber auch um das, was in unseren Ehen manches Mal schief läuft, wo wir das gar nicht nutzen können und leben können, dieses Geschenk. Herr, gib uns Erkenntnis, dass wir erkennen, wo das an uns liegt. Gib uns Weisheit, wie wir das besser machen können. Und danke, dass du die Mitte unserer Ehe sein willst und kannst. Herr, du weißt aber auch, wo Ehen auseinanderzugehen drohen oder schon auseinandergegangen sind. Herr, ich möchte dich bitten, dass du gerade in Zeiten, wo es in Ehe schwierig ist oder wo sie gar zu Ende ist, uns ganz, ganz besonders nahe bist. Und dass wir deine Gegenwart wirklich erleben und deinen Trost und deine Liebe. Herr, du bist ein wunderbarer Gott. Danke, dass du uns ganz, ganz nahe bist. Amen.